MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen zu MS Voices, dem Podcast für alle, die direkt oder indirekt von Multiple Sklerose betroffen sind. Mein Name ist Irene und heute gibt uns Professor Christoph Kleinschnitz, Klinikdirektor am Universitätsklinikum Essen, seine Stimme. Guten Morgen, Herr Professor Kleinschnitz.
Hallo, guten Morgen, Irene. Hallo, Frau Topf.
Ja, unser heutiges Thema ist ja Forschung und Zukunft in Sachen Multiple Sklerose. Aber wir reden auch über den Alltag und die Lebensqualität, Therapie und Behandlung der Betroffenen. Ich habe gelesen, Sie wurden vor kurzem vom Kompetenznetzwerk, schwieriges Wort, Multiple Sklerose zum zertifizierten MS-Spezialisten ernannt. Das heißt für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie eine hochqualifizierte Versorgung von MS-Patienten auf der Grundlage neurologischer Erkenntnisse erbringen, dass Sie besondere didaktische und wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose und der Neuroimmunologie haben und dass Sie für die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in der MS-Diagnostik und Therapie verantwortlich sind, außerdem für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Co. Das habe ich natürlich abgeschrieben, ich hätte mir das nie merken können. War die MS immer schon Ihr Steckenpferd?
Ja, in der Tat. Also ich bin ja auch schon hier jetzt ein bisschen im Geschäft in der Neurologie seit rund 25 Jahren. Und in meiner ersten Station, das war die Uniklinik in Würzburg, war das ein Standort, der eine lange Tradition hatte in der Neuroimmunologie, in der neurologischen Klinik, in der Multiple Sklerose, auch in der Forschung, auch zu Zeiten, wo es noch wenig oder kaum Therapien gab. Und insofern bin ich sozusagen wissenschaftlich in der Multiplen Sklerose sozialisiert worden.
Hört sich gut an. Lassen Sie uns kurz wissen, wer der Mensch nicht nur hinter diesem Titel ist. Der Mensch hinter dem Klinikdirektor und was die Hörerinnen und Hörer vielleicht, glaube ich, auch interessiert. Geben Sie uns einen kurzen Überblick über die Klinik für Neurologie an der Uniklinik in Essen.
Ja, das mache ich gern. Also auch Klinikdirektorinnen und Direktoren sind ganz normale Menschen, wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben.
Wunderbar.
Genau, also man hat da natürlich vielleicht einen besonderen Karriereweg eingeschlagen, aber ich kann Ihnen versichern, man hat mit den gleichen Alltagsproblemen zu tun, mit Familie, Freunden und Co. wie jeder andere Mensch. Und das ist auch gut so. Insofern sind wir da nichts Besonderes. Es ist auch wichtig, vorneweg zu schicken, dass man so eine Klinik natürlich nur leiten kann, wenn man die entsprechenden guten und sehr guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Nicht nur im Ärzteteam, das ist ganz wichtig, aber interprofessionell, in der Pflege. Und gerade wenn es um MS geht, braucht man Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Studienschwestern, MS-Schwestern. Also das ist ja immer ein Teamansatz. Und insofern freue ich mich, dass ich gerade hier in Essen so ein tolles Team habe und wir da uns wirklich sehr auf die Versorgung der Patienten fokussieren können. Die Klinik, ja, es ist eine große neurologische Uniklinik. Wir behandeln stationär rund 3.300 Patienten pro Jahr. Ambulant noch viel mehr, da sind es 15.000 bis 20.000, weil wir einfach viele Unterbereiche haben. Neben der MS auch ein großes Kopfschmerz- und Schwindelzentrum, aber auch in der MS sehen wir pro Quartal rund 500 Patientinnen und Patienten. Also wir sind sicherlich bei 2.500 MS-Patienten, die man hier sieht in der Ambulanz. Und dementsprechend ist es natürlich schon, wenn man ein bisschen flapsig ist, ein großer Laden, der natürlich neben der Krankenversorgung, und das ist das Spannende, finde ich, an Unikliniken, eben Forschung und Lehre macht. Sie hatten es eingangs schon erwähnt, also wir bilden natürlich auch junge Ärztinnen und Ärzte aus, Medizinstudenten natürlich. Und in der Forschung sind wir breit aufgestellt für die klinische Forschung, also Studien, aber auch experimentelle Forschung. Und insofern ist dieser Dreiklang aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre eigentlich sehr spannend.
Ich muss auch sagen, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich des Öfteren mal mich auf der Seite der Universitätsklinik rumgetrieben, auch flapsig gesagt. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass da alles sehr sympathisch, sehr offen und sehr freundlich ist. Das hat mir unglaublich gut gefallen.
Ja, also vielen Dank. Natürlich müssen das Außenstehende eher bewerten. Ich lege selber viel Wert drauf, auch in der Uniklinik. Das wurde vielleicht früher nicht so stark gemacht, dass man eine hohe Serviceorientiertheit und Offenheit hat. Man kann nicht auf dem hohen akademischen Ross sitzen, gerade in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet. Es gibt auch eine freundschaftliche Konkurrenz unter den Krankenhäusern. Das ist normal. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass sich das Krankenhauswesen und die Krankenhauslandschaft ändert.
Ja.
Und da ist es wichtig. Und wir müssen uns da immer neu aufstellen, neu erfinden. Aber natürlich läuft auch bei uns nicht alles perfekt. Es gibt Ablaufprobleme und so. Aber man kann jeden Tag dran arbeiten, glaube ich, im Sinne der Patientinnen und Patienten. Und das versuchen wir und versuchen das stetig zu optimieren. Das ist kein Zustand, sondern eine dauerhafte Reise. Und da gucken wir, dass wir möglichst gut sind.
Hört sich gut an. Sie haben vorhin schon das Stichwort Forschung ins Spiel gebracht. Mhm. Welche aktuellen Forschungsprojekte an Ihrer Klinik versprechen denn die größten Durchbrüche in der MS-Therapie, ich sag mal, in den nächsten 5 Jahren?
Ja, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind auch dann oft hier Professorinnen, die mit an der Klinik hier sind. Ich bin nicht der einzige Professor, die haben eigene Arbeitsgruppen, die forschen beispielsweise an der Frage, warum sind MS-Patientinnen und Patienten progredient, also warum nehmen die Symptome zu, obwohl sie vielleicht gar keine oder weniger Schübe haben, also was passiert im Gehirn, nicht nur im Immunsystem, was passiert im Rückenmark. Da werden Studien durchgeführt, wo man mit bestimmten Bildgebungstechniken sich dieser Sache vielleicht nähern kann in Zukunft. Wir haben Krankheitsmodelle der multiplen Sklerose, wo man guckt, welche Vorgänge laufen ab, wenn sich die Nervenhülle, also erstmal wenn sie kaputt geht, also die Myelinscheide, und dann auch wenn sie regeneriert, welche, ich sag mal, Mechanismen und welche Ablaufwege sind daran beteiligt und wie kann man sie therapeutisch vielleicht dann auch ausnutzen. Es gibt sehr viel Interaktion mit Arbeitsgruppen, die auch im peripheren Nervensystem Immunologie machen. Also es gibt Erkrankungen, die sind ähnlich wie EMS, nur im peripheren Nervensystem. Und da gibt es Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede. Da kann man immer sehr schön abgleichen. Und so haben wir die ganze Bandbreite aus klinischer Forschung am Patienten. Wir machen Biomarkerforschung. Also man nimmt den Patientinnen und Patienten beispielsweise Blut oder Nervenwasser und guckt, ob man bestimmte Marker und Botenstoffe findet, die auf die Progression hindeuten, die auf Nervenschädigung hindeuten. Und diese Bandbreite ist groß und spannend. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das auch dann für die Patienten zählbare Ergebnisse entstehen.
Ja, also spannend auf jeden Fall. Allein schon für mich beim Zuhören, weil da schon so viele Punkte dabei waren. Und die aktuellsten Erkenntnisse in der MS-Forschung, die die Betroffenen besonders interessieren können, also ich sag mal Stichworte neue Therapien, Ursachen, Prognosen.
Genau, also sozusagen das Hot Topic ist sicherlich momentan, ich hatte es kurz schon erwähnt, wie beeinflusse ich therapeutisch die Progression, also die Zunahme der Behinderung bei den MS-Patienten, unabhängig von der Entzündung. Und da spielen wahrscheinlich Zellen im Gehirn eine Rolle, die nennen sich Mikrogliazellen. Das sind Zellen, die sehr weit im Gehirn verbreitet sind. Und diese Zellen werden bei der MS aktiviert, dauerhaft aktiviert und können durch diese Aktivierung wiederum Botenstoffe freisetzen, die Nervenzellen schädigen, die Myelinscheide schädigen. Und es scheint jetzt erste Medikamente zu geben, die unter anderem auf diese Mikrogliazellen wirken, deren Überaktivität vermindern können und tatsächlich dann auch die Progression unabhängig von der Inflammation, von der Entzündung reduzieren. Diese Medikamente, das sind sogenannte BTK-Inhibitoren, steht für eine bestimmte Kinase, die werden jetzt dieses Jahr auf den Markt kommen. Studien waren positiv. Ein anderes Hot Topic sind sicherlich Biomarker. Also wenn wir MS-Patientinnen und Patienten kontrollieren, verlaufskontrollieren, dann macht man natürlich eine klinische Untersuchung. Man fragt, ob Schübe da waren. Man macht kernspintomografische Bilder. Aber jetzt kommen auch Biomarker aus dem Blut dazu, wo man messen kann, findet ein Nervenzelluntergang statt. findet eine Progression statt. Das sind Biomarker, die nennen sich Neurofilament, NFL, kann man aus dem Blut messen, oder auch GFAP. Und das sind sicherlich Dinge, die jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren Einzug halten werden. Also wir erweitern sozusagen unser Repertoire, wo wir die MS-Patientinnen und Patienten monitoren können.
Ja. Würde das mit dem Blut dann im Prinzip diese Nervenmessung beim Neurologen ersetzen?
Also die Nervenmessung nicht, sondern die Nervenmessung, die elektrische Nervenmessung, die gibt Auskunft über den aktuellen Funktionszustand des Nervensystems. Wie gut leiten die Nerven, Rückenmark, Gehirnbahnen. Die Biomarker, die geben eher eine Prognose ab, auch in die Zukunft.
Ah, okay.
Also nicht nur den aktuellen Stand. Und von daher wäre das wirklich eine Ergänzung, eine wichtige Ergänzung. Und man könnte beispielsweise daran ablesen, ob eine Therapie wirkt oder nicht, ob man die Therapie umstellen muss. Und das wäre eine echte Weiterentwicklung.
Okay. Stichwort personalisierte Medizin in der Zukunft der MS-Behandlung. Herausforderungen und Chancen. Was birgt dieser Ansatz?
Ja, die personalisierte Medizin ist natürlich in der Medizin in aller Munde. Sie wird häufiger genannt, als sie schon im Alltag umgesetzt wird, wenn man das ehrlich beantwortet. Wo es einfacher geht, ist im Bereich der Onkologie, also der Tumormedizin. Ja. Warum? Weil man gezwungenermaßen in aller Regel an Tumorgewebe herankommt. Der wird operiert, herausoperiert im Gehirn oder in anderen Organen. Und man kann dann dieses Tumorgewebe aufarbeiten, molekularbiologisch und genetisch aufarbeiten. Und man kann dann Muster feststellen, von denen man weiß, bei diesem Muster wirkt das eine Medikament besser oder das andere. Das ist bei der MS und bei Autoimmunerkrankungen nicht so leicht, weil sie natürlich in der Regel niemanden biopsieren. Wir operieren jetzt kein MS-Herd heraus oder so. Und von daher muss man sich immer am Blut orientieren oder am Nervenwasser, am Liquor. Es gibt aber auch hier spannende Studien. Man kann heute mit ganz neuen und ausgefeilten Techniken praktisch die Immunzellen charakterisieren, und zwar in einer ungewöhnlichen Tiefe. Also so war das früher nicht möglich. Auf einzelner Immunzellebene kann man diese Zellen charakterisieren, wie die sich immunologisch verhalten. Man kann Eiweißmoleküle auf einzelner Ebene bestimmen in MS-Patienten und Kontrollen. Man kann Fettsignaturen, also Lipidsignaturen finden. Das ist alles sehr aufwendig. Das ist noch keine Routinediagnostik, aber es ist möglich. Und aus diesen Daten, und das sind sehr viele Daten, kann man wahrscheinlich in Zukunft dann vorhersagen, welcher Patient beispielsweise einen schwereren Verlauf nehmen wird, einen schnelleren Verlauf, welche Subform der MS vorliegt, und anhand dessen könnte man dann wieder bestimmte Therapien einsetzen. Also es tut sich was durch neue Analysetechniken.
Ja.
Aber es wird sicherlich länger dauern als beispielsweise in der Onkologie.
Okay, aber finde ich persönlich schon mal richtig spannend. Das sind ja jetzt schon Informationen, die wir sonst überhaupt nicht so kriegen. Ich glaube, wir kriegen immer als Letzte alles Bescheid oder gesagt, was alles machbar ist. Und da freue ich mich persönlich jetzt ganz doll drauf, dass das vorwärts geht.
Ja.
Künstliche Intelligenz hält ja immer mehr Einzug, auch in der Diagnose und der Behandlung von MS. Mhm. Gibt es bereits konkrete Anwendungsmöglichkeiten, die Sie sehen?
Also ich hatte diese neuen Analysetechniken erwähnt, und bei diesen Analysetechniken fallen Datenmengen an, die man sozusagen händisch überhaupt nicht mehr bearbeiten könnte.
Ah, okay.
Also auch da wird in der Auswertung schon im engeren und weiteren Sinne künstliche Intelligenz verwendet. Also Muster gesehen, die man händisch oder als Mensch, als echter Mensch gar nicht sehen könnte. In der Versorgung ist es so, das ist ganz spannend. Man kennt ja alle kennen ja ChatGPT mittlerweile als Large Language Model, und auch hier gibt es zu solchen Large Language Modellen Untersuchungen für die Medizin. Und man hat schon gesehen, dass diese Modelle Beratung von Patientinnen und Patienten bei der MS, da hat man Studien gemacht, mittlerweile schon auf hohem Level durchführen können. Ja, also was zum Beispiel, glaube ich, möglich wäre und nicht mehr so weit weg, dass wenn man Beratung sucht als Patient, und Ärzte sind ja auch nicht überall verfügbar, man sozusagen mit so einem KI-Doktor über die MS reden könnte. Und die ersten Studien, die dazu gemacht wurden, sind vielversprechend, weil die Aussagen, die von diesem künstlichen Intelligenzmodell getroffen wurden, die sind stimmig in den meisten Fällen. Also zur Ursache, zur Pathophysiologie der MS, welche Therapie bei welchen Patienten. Es gab doch Fehler, die muss man natürlich sozusagen noch verbessern. Aber das wäre, glaube ich, was, was in Zukunft sicherlich Einzug halten wird im Bezug auf die Beratung. Auch bei der Diagnosestellung, vor allem im Kernspinbereich, in der MRT, also in der Bildgebung wird künstliche Intelligenz eingesetzt, weil diese Datensätze sind ja schon digital und man kann beispielsweise auswerten, wie viele Herde habe ich im Gehirn, sind neue dazugekommen. Das ist händisch nicht immer einfach und auch von der Maschine besser zu übernehmen. Wie ist die Gehirnatrophie, also die Gehirnschrumpfung kann man messen. Bei der Auswertung von Bildern auch sicherlich sehr spannend, die künstliche Intelligenz bei der MS.
Total faszinierend. Also wenn ich in meinem Leben, in meinem nächsten irgendwann mal Arzt werden würde, ich würde Neurologe werden. Ich finde das so spannend.
Das freut mich zu hören, natürlich.
Aber es ist ja nicht nur Forschung bzw. Diagnose und so weiter ein Thema für uns MS-Betroffene. Es geht ja auch noch um den Alltag und die Lebensqualität. Ja. Viele MS-Betroffene berichten ja zum Beispiel von einer starken Beeinträchtigung. Ja. Der Lebensqualität durch die unsichtbaren Symptome, wie zum Beispiel Fatigue oder kognitive Störungen. Welche Strategien würden Sie empfehlen, um hiermit besser umzugehen? Gibt es da auch möglicherweise unterstützende Medikamente?
Ja, genau. Also das ist ein riesiges Thema und ein Riesenproblem, muss man auch sagen. Zugegeben wurde das auch lange von Seiten der Mediziner nicht richtig beachtet, sage ich mal, oder beforscht. Gerade Kognition und Fatigue, das hat sich dann in den letzten 10, 15 Jahren schon auch geändert. Aber es gab häufig eine Diskrepanz in der Wahrnehmung. Wir haben gesagt, ach, wissen Sie, wir hatten keine Schübe, das Kernspin sieht gut aus, doch alles Paletti. Und die Patienten haben trotzdem geklagt und haben gesagt, die Fatigue hat zugenommen oder meine Gedächtnisfunktion ist nicht mehr so gut. Der erste wichtige Schritt, und der ist in der Regel in Zentren heute umgesetzt, war der, dass man nach ihren Symptomen fragt und sie misst. Ja, also man kann Fatigue, Kognition messen mit neuropsychologischer Testung. Das ist nicht unaufwendig. Man braucht Psychologen und so weiter. Aber man muss sie erstmal erfassen und danach fragen. Das hat sich also zumindest an den Zentren, die das gut machen, geändert. KKNMS hatten Sie erwähnt. Das wird auch zum Beispiel vorausgesetzt, wenn man so Zertifizierungen bestehen möchte. Also das war ein erster wichtiger Schritt. Und dann kann man schon mal sehen, wie groß ist das Problem beim einzelnen Patienten, wie entwickelt sich es im Verlauf. Wir wissen von vielen Immuntherapeutika, die man gegen die MS gibt, dass sie zum einen auch eine positive Auswirkung haben auf die Fatigue und die Kognition. Mhm. Kognition hängt ja beispielsweise von der Hirnschrumpfung ab, also von der Hirnatrophie. Wie bei einem Alzheimer-Patienten, sage ich jetzt mal. Je mehr das Gehirn schrumpft, desto schlechter ist das Gedächtnis, die Gedächtnisfunktion. Und diese Schrumpfung kann man mit den Immuntherapeutika nicht aufhalten, aber man kann sie verringern sozusagen, damit auch die Kognition verbessern. Dann aber gibt es bestimmte Reha-Programme für die Kognition, Gehirnjogging im weitesten Sinne, also strukturierten Input, den man dem Gehirn verleiht, damit die Kognition weiter geschützt wird, sage ich mal. Die Gehirngesundheit als übergeordnetes Thema ist ein ganz wichtiges. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wir müssen gucken, hat der Patient noch andere Krankheiten, vor allem im Kreislaufbereich, wenn man Gefäßverkalkung hat, wenn man Bluthochdruck hat, wenn man zuckerkrank ist und MS-Patient, das gibt es ja häufig, dann verschlechtert sich die Kognition. Das heißt, wenn ich diese kardiovaskulären Risikofaktoren einstelle, kann ich für den Erhalt der Kognition und der Gedächtnisfunktion was Gutes tun. Das hatten wir früher auch nicht bemerkt. Also wir nennen es Komorbidität bei der MS, zusätzliche Erkrankungen angucken, einstellen. Bei der Fatigue, die ist nicht einfach zu behandeln, ist ein hartnäckiges Thema.
Ja, allerdings.
Richtig, also es gibt medikamentöse Möglichkeiten. Da gibt es eine Reihe von Medikamenten, bei denen man wirklich, muss man fairerweise sagen, nach Trial and Error vorgehen muss, also ausprobieren, verwerfen. Man kann nicht vorhersagen, welches Medikament bei welchen Patienten wirkt. Es gibt, ich sag mal, nicht medikamentöse Maßnahmen der Tagesstrukturierung. Das ist nicht immer einfach umzusetzen, weil wer kann schon einfach mal so einen Mittagsschlaf halten, wenn er berufstätig ist.
Eben.
Genau, es gibt Umweltfaktoren, die man vielleicht vermeiden kann. Bei Hitze wird es häufig schlechter. Wurden teilweise sogar Kleidungsstücke entworfen mit Kühlung, also Cool Jackets und so weiter, weil Kühlung gut wirkt, häufig gegen Fatigue. Also das ist ein Sammelsurium an Möglichkeiten, die man hat, trotzdem nicht einfach. Man muss es abgrenzen, auch das ist auch ganz wichtig psychologisch, dass man guckt, hat der Patient vielleicht zusätzlich eine Depression, ist ja häufig auch nach der oder bei einer MS, dass die Leute eine Depression entwickeln. Die kann ähnliche Symptome machen wie die Fatigue. Daher muss man die Patienten schon gut charakterisieren und untersuchen. Wichtig ist, danach fragen, messen und gucken, wie verändert es sich. Ausprobieren, symptomatische Therapie. Da braucht man ein bisschen Geduld. Mhm. Und dann können wir was tun. Aber es ist oft tatsächlich ein lebensqualitätseinschränkendes Phänomen.
Ja. Wie können wir denn zum Beispiel die Stigmatisierung von Menschen mit MS, wie könnten wir da entgegenwirken? Weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, man bekommt gesagt, du bist faul, du hast keine Lust zu arbeiten, du willst nur nicht. Ja. Also die Gesellschaft ist da manchmal ziemlich böse, ohne es wahrscheinlich wirklich zu wollen.
Ja, absolut. Klar, ne, das ist jetzt nicht kompatibel mit einer Leistungsgesellschaft eben häufig, die dann manchmal auch sehr grausam sein kann. Dieses Problem gilt natürlich generell, nicht nur für MS-Patientinnen und Patienten, aber da auch im besonderen Fall. Fatigue ist ein Phänomen, was wir bei vielen anderen Erkrankungen kennen. Tumor-Fatigue beispielsweise. Wir wissen heute auch von Parkinson-Patientinnen und Patienten, dass sie eine ausgeprägtere Fatigue haben als gesunde. Also das ist ein riesiges Thema. Ich glaube, solche Informationsveranstaltungen wie Ihre oder Podcasts, also aufklären. Und zwar nicht nur in medizinischen Fachkreisen, das ist natürlich wichtig. Auch bei Ärztinnen und Ärzten gibt es da übrigens häufig noch falsche Vorstellungen. Auch da muss man aufklären. Aber auch nach außen gehen, in die Gesellschaft gehen. Da sind natürlich die sozialen Medien, die also in diesem Fall auch ein Segen. Es sind ja nicht immer ein Segen, weil auch viel Falsches dort berichtet wird. Aber für solche Dinge sicherlich gut. Mhm. Man kann eben Gesunde erreichen und man kann sagen, es ist ein organisch bedingtes Phänomen. Ich habe Entzündung im Gehirn, Entzündungsherde. Die machen natürlich nicht nur eine Sehstörung oder eine Lähmung. Sie können eben auch eine Fatigue machen oder eine Beeinträchtigung meiner Gedächtnisfunktion. Ne? Das kann man ja sehr gut erklären. Aber da braucht es Aufklärung für. Und das ist im Einzelfall immer nicht so einfach. Wie ist mein Arbeitgeber? Welches Verständnis hat der? Kann man mit ihm reden? Besser nicht mit ihm reden? Oft gibt es Verständnis, wenn man es den Leuten einmal erklärt hat.
Ja.
Man kann das jetzt nicht generell für alle empfehlen, wie man es machen muss. Aber unsere Erfahrung ist, in aller Regel, wenn man mit seinem Umfeld spricht, Familie sowieso, aber Freundeskreis, auch oft Arbeit, gibt es schon ein Verständnis, wenn die Leute dann überhaupt mal verstehen, was dahinter steckt und dass es eben nicht Faulheit ist, sondern eine organische Ursache hat.
Das ist aber im Prinzip auch eine Aufforderung an uns MSler, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja auch durchaus Symptome, über die wir nicht gerne sprechen. Ich sage mal jetzt die Inkontinenz, die Blaseninkontinenz, also Harninkontinenz oder auch Darminkontinenz.
Ja.
Das ist ja alles was, wie wenn ich jetzt in meinem Alter von 57 Jahren, ich rede da natürlich nicht gerne drüber. Ja.
Also absolut. Auch hier sagen Sie was ganz Wichtiges. Es ist schon mal wichtig, beim Arzt darüber zu reden und umgekehrt, die Ärzte müssen danach fragen. Auch das, auch die Ärzte sind Menschen, ich hatte es eingangs erwähnt. Wir sprechen auch lieber angenehme Themen an als unangenehme Themen. Das heißt, ich habe als Arzt, als Neurologe natürlich schon auch die Pflicht in der Sprechstunde, in einer beschützten Umgebung natürlich, im Arzt-Patient-Verhältnis, konkret anzusprechen, diese Dinge. Gibt es eine Blasenfunktionsstörung, Darminkontinenz, gibt es Sexualfunktionsstörungen, diese eben weichen, unsichtbaren Symptome, wie man sie nennt. Und wenn man fragt, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht und kann ja dann auch sehr vertrauensvoll damit umgehen in aller Regel. Und dann kann man helfen. Ne? Und man braucht dafür für manche Sachen Nachbardisziplinen. Wir haben hier eine gute Kooperation mit der Neuro-Urologie, also das sind Urologen, die speziell beispielsweise auf Blasenfunktionsstörungen spezialisiert sind, die nicht direkt aus der Blase kommen, sondern vom Nervensystem her. Da schicken wir die Leute hin, da werden bestimmte Messungen und Tests gemacht der Blasenfunktion Und dann kann man, je nachdem, was man findet, bestimmte Medikamente geben, zum Beispiel. Ne? Mhm. Mit der Darmfunktion ist es ähnlich. Also man muss darüber reden, ruhig auch als Patient, aber auch die Ärzte haben natürlich noch mehr die Aufgabe, das zu tun. Dann charakterisieren, was liegt vor, welche Form liegt vor und therapieren. Das kann man, da braucht man, wie gesagt, Urologen zusammen, auch bei Sexualfunktionsstörungen kann man ja viel machen heutzutage. Und okay. Ja, aber oft wird es nicht angesprochen von beiden Seiten und dann ist es schwierig, ja.
Mhm. Therapieren, haben Sie schon gesagt, Therapie und Behandlung. Wie bewerten Sie die aktuellen immunmodulatorischen Therapien bei MS? Mhm. Und welche Patienten profitieren denn am meisten von diesen Behandlungen?
Mhm. Ja, also ich hatte es gesagt, wenn man das jetzt schon 25 Jahre macht und die Entwicklung der Therapien bei der MS vor seinem Auge sozusagen Revue passieren lässt, dann ist es eine ganz tolle Entwicklung. Mhm. Also wirklich ein vorbildliches Feld innerhalb der Neurologie. Wir haben mittlerweile zahlreiche therapeutische Möglichkeiten, Medikamente zur Verfügung, als Tabletten, als Infusionen, eigentlich als alle möglichen Applikationsformen unter die Haut, intravenös und so weiter. Und diese Medikamente wirken sehr gut, das ist in Studien nachgewiesen. Sie wirken umso besser, je früher man sie einsetzt und der Patient eben noch nicht so weit fortgeschritten ist. Sie wirken alle sehr gut gegen Entzündung, also gegen Schübe oder kernspintomografische Veränderungen. Man muss die richtigen Medikamente wählen, nicht zu schwach sozusagen. Ruhig auch gut oder effektive, stark wirksame Medikamente zu Beginn. Mhm. Da muss man natürlich auf Nebenwirkungen gucken, das ist klar. Aber viele von denen werden auch besser vertragen. Also Infektionen und Tumorentstehung ist eigentlich kein Thema bei den allermeisten Medikamenten. Natürlich muss man aber kontrollieren. Wo es eben noch gehakt hat, war eben diese Beobachtung, dass man die Entzündung zwar gut behandeln kann, aber bei einem Teil der Patienten die Erkrankung trotzdem schleichend vorangeschritten ist. Und da kommen jetzt diese neuen Medikamente dann hoffentlich mit ins Spiel, die eben auch im zentralen Nervensystem ansetzen und die Progression reduzieren können.
Mhm. Da hoffe ich persönlich drauf, weil meine letzte Erfahrung, ich habe auch so ziemlich alles durch, ich bin jetzt im 16. Jahr dabei, war Ocrevus, das ist mir gar nicht gut bekommen, abgesetzt und... Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl des russischen Roulettes. Gut, also.
Also man muss natürlich kritisch hinterfragen, was vertragen die Leute, wo gibt es Nebenwirkungen und wirkt es. Es gibt auch immer wieder Leute, das haben wir noch nicht gut verstanden, bei denen die Medikamente nicht wirken. Ein weiterer Schritt, der jetzt gemacht wurde, sehr spannendes Prinzip auch, das ist eine Zelltherapie. Also man entnimmt den Patienten eigene Immunzellen, T-Zellen, verändert die biotechnologisch, sage ich mal, und gibt sie wieder zurück. Man nennt das CAR, C-A-R, großgeschrieben, okay. Das Auto, aber groß, T-Zelltherapie. Und diese T-Zellen, die man dann zurückgibt in den eigenen Körper, die können zum Beispiel im Gewebe Immunzellen zerstören, also im Blut, aber auch ganz tief im Gewebe und im Gehirn, ja. Das ist der Vorteil gegenüber Infusionen. Die Infusionen kommen nicht so tief in die Gewebe, sondern wirken meistens in Blut. Und diese T-Zellen, diese CAR-T-Zellen, die wandern dann in alle möglichen Gewebe ein und können autoreaktive Immunzellen, die bei der Multiplen Sklerose eine Rolle spielen, B-Zellen beispielsweise, zerstören. Und das ist ein neues Prinzip. Da sind jetzt Studien angelaufen von großen Firmen auch. Wir machen da selber mit. Mhm. Und das könnte auch noch ein ganz heißes Thema werden, weil die Effektivität scheint sehr gut zu sein und vielleicht auch gegen Progression, gegen schleichende Behinderung zu wirken.
Das wäre traumhaft.
Ja.
Stichwort, und jetzt stellen sich vielleicht auch so manche Nackenhaare, alternative Therapien wie Ernährungsumstellung, körperliche Aktivität. Gibt es wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit?
Ja, also die Nackenhaare stellen sich eigentlich gar nicht mehr. Auch die Schulmedizin und die Uniklinikmedizin hat erkannt, dass man hier viele Leute abholen kann. Wir haben beispielsweise hier am Uniklinikum Essen ein Institut für Naturheilkunde auch. Wichtig ist kein Humbug, sondern mit wissenschaftlichem Anspruch, mit klaren Hypothesen. Wichtig ist natürlich auch komplementär bitte, also nicht anstatt von der Immuntherapie, sondern ergänzend. Aber dann sind das ganz wichtige Maßnahmen, die man machen kann. Ich hatte über über Komorbidität gesprochen, richtig, also zusätzliche Erkrankungen. Da kann man über Komplementärmedizin sehr viel erreichen in Bezug auf die Ernährung. Ich kann mein Herz-Kreislauf-System schützen mit einer gesunden Ernährung. Ich kann mein Gehirn schützen. Wir wissen heute, dass eben eine, ja, sagen wir mal, nicht so westliche Ernährung mit viel Kohlenhydrate und viel Fleisch, dass die einen schützenden Effekt haben kann auf das Gehirn, bestimmte Öle, bestimmte Nussformen, Fisch und so weiter, Fettsäuren, dass die eben der Gehirngesundheit förderlich sind. Wir wissen, dass bei Mangel eine Vitamin-D-Supplementation beispielsweise Sinn machen kann.
Ja.
Wir wissen, dass durch bestimmte Entspannungsverfahren, Yoga, Pilates, die Herz-Kreislauf-Funktion und das vegetative Nervensystem sehr gut moduliert werden können, zur Ruhe gebracht werden können. Also das sind durchaus sinnvolle Maßnahmen. Wie gesagt, es gibt leider auch viele Scharlatane, gerade im Internet, die dann für viel Geld Humbug verkaufen. Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn die Dinge sehr teuer sind und überhaupt nicht mehr wissenschaftlich belegt. Aber gerade über Ernährung, gesunden Lebensstil, Sport, wir wissen, Sport und MS, gibt es Studien dazu, hat einen antientzündlichen Effekt, also wirkt gegen Entzündung. Und das sind ganz wichtige Themen, die wir heute auch ansprechen und eben nicht bekämpfen oder so. Was wir offen sagen und bekämpfen, wenn wir das Gefühl haben, das ist Scharlatanerie. Menschen können sogar geschädigt werden. Es gibt Präparate, die dann das Immunsystem sogar stimulieren.
Ja, ja,
und wenn es den Leuten schlechter geht oder die sehr viel Geld dafür wollen, das sozusagen muss man dann auch offen benennen. Ja.
Okay. Ja, und ansonsten, sage ich jetzt mal, kommt man natürlich auch immer drauf zurück, die Kommunikation zwischen Ärzten, Therapeuten, MS-Betroffenen, um wirklich was Individuelles ausarbeiten zu können und auch selbst als MSler, sage ich jetzt mal, mitwirken. Man kann sich da nicht einfach nur zurücklehnen und sagen, ja, macht ihr mal. Ich denke, da bin ich auch gefragt und gefordert.
Ja, also wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien, dass eine proaktive Krankheitshaltung und Verarbeitung, wie Sie sagen, im Sinne von, ich sage mal, mitmachen, offen sein, sich interessieren, die Prognose bei eigentlich allen Erkrankungen, aber auch bei der MS verbessert, ne? Anstatt eine passive Haltung oder eine Blockadehaltung. Also insofern lohnt sich das, selber aktiv zu werden, sich zu informieren, mitzumachen, offen zu sein. Und auch, wie Sie sagen, vielleicht für die gesamte Körpergesundheit was zu tun. Mhm. Und die Leute, die das tun, haben eine bessere Prognose als die es nicht tun. Und die es nicht tun, müssen wir versuchen, noch besser zu motivieren. Das ist ja in unser aller Interesse.
Ja, klar.
Aber natürlich ist tatsächlich die Behandlung ist immer bilateral. Und auch die Patientinnen und Patienten sind gut beraten, wenn sie mitmachen proaktiv.
Mhm. Wie sehen Sie grundsätzlich die Zukunft der MS-Forschung? Also welche Herausforderungen müssen da noch gemeistert werden?
Ja, also ich glaube, wir werden weitere Medikamente sehen, die innerhalb des zentralen Nervensystems direkt wirken, nicht nur im Immunsystem. Mhm. Ich hatte darüber gesprochen, mit noch besserer Wirksamkeit. Ja. Was uns noch fehlt, sind Medikamente, die einmal eingetretenen Schaden rückgängig machen können. Da sind wir noch zu schlecht. Also beispielsweise die Myelinscheide, die Isolation, um die Nerven wieder wachsen lassen oder Nervenfasern wieder auswachsen lassen. Die Studien waren noch nicht so erfolgreich, da müssen wir wieder hin, ja, um auch eine Regeneration zu erreichen.
Mhm.
Sie hatten künstliche Intelligenz und Patient-Reported Outcomes angesprochen, also über die Digitalisierung, glaube ich, und bestimmte Devices kann man, glaube ich, noch besser erfassen, wie der Mensch im Alltag funktioniert, also Motorik, beispielsweise Feinmotorik, aber auch Dinge wie Aktivität, körperliche Aktivität, Herz-Kreislauf-Funktion, also ich sage mal Smartwatches, Devices, diese Daten nutzen und auswerten, auch für klinische Studien, Lebensqualität verbessern. Das muss das oberste Ziel sein, nicht nur Surrogatmarker. Und insofern hoffe ich, dass diese Entwicklung weitergeht und wir auch die Menschen, die vielleicht schon etwas betroffener sind, nicht aus den Augen verlieren und denen vielleicht auch mal was anbieten können, um Symptome rückgängig zu machen.
Wow, das sind tolle Aussichten. Das haben Sie jetzt auch super schön gesagt, weil meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft von Menschen mit MS? Aber das ist ja jetzt alles schon, was Sie gesagt haben. Und ich kriege fast ein bisschen Gänsehaut, weil ich es so schön finde.
Ja, ja.
Und jetzt hatten wir die ganze Zeit ein komplexes Thema, ein sehr ernstes Thema. Wenn Sie ein Superheld wären, welche Fähigkeit würden Sie sich wünschen, um MS zu bekämpfen? Und wie würden Sie heißen?
Also es gab mal so einen Film, da wurden so, das ist schon lange her, da sind die mit so einem, da konnten die sich verkleinern und mit so einem Mini-U-Boot durch den Körper fahren sozusagen. Das fand ich als Kind immer super spannend. Und mit so einem Mini-U-Boot konnte man dann sozusagen im Gehirn beispielsweise Nervenzellen reparieren oder Nervenhüllen reparieren. Das fände ich super. Also man müsste sozusagen Miniaturmedikamente erfinden und direkt vor Ort wirken können.
Ja.
Ja, wie nennt man so einen Superheld?
Schwierig.
Vielleicht MF Miniman sozusagen.
Ne? Das gefällt mir sehr. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt leider schon, ich könnte das Gespräch noch ewig fortführen, am Ende unseres Podcasts. Herr Professor Dr. Kleinschnitz, ich danke Ihnen von Herzen für diesen tollen Austausch, für die vielen Informationen, wie wir sie sonst nicht bekommen würden. Und vor allem danke, dass Sie sich Zeit für uns und MS Voices genommen haben.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, hoffentlich erreichen Sie viele Menschen mit Ihrem Podcast, um Aufklärung betreiben zu können.
Ja, das würde uns natürlich auch freuen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst nicht, uns zu folgen und unsere Episoden zu teilen, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Und übrigens, wenn ihr Professor Dr. Kleinschnitz beziehungsweise der Neurologie Essen folgen wollt,
ja, genau.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da richtig, richtig viele Informationen gibt. Ihr findet alle Angaben dazu im Teaser für diese Folge. Und wenn ihr mir folgen möchtet, weil ihr vielleicht selbst Gast in meinem Podcast sein möchtet oder etwas anderes loswerden wollt, dann freue ich mich auf eure Nachrichten. Wie ihr mich findet, seht ihr dann ebenfalls im Teaser zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal bei MS Voices.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.